Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Was wäre, wenn Pestizide einmal zugelassen, nie mehr überprüft werden würden? Wir lassen uns diese Idee der EU-Kommission von einem Ökotoxikologen einordnen. Außerdem fragen wir, wo wissenschaftliche Daten noch sicher sind, und sind aber zu Beginn beim Wetter. Gefrorenes Wasser hat als Schnee ja viele Fans, aber wenn Wasser als Hagel herunterkommt, dann wird es schwierig. In Frankreich haben zum Beispiel schwere Hagelgewitter im Frühsommer 2022 unzählige Gebäude und Autos beschädigt und die Ernte auf dem Feld. Norditalien stellte gut ein Jahr später sogar einen neuen europäischen Rekord auf mit bis zu 19 Zentimeter großen Hagelkörnern. Eigentlich müsste man bei der Größe auch von Hagelbällen sprechen. Schweizer Forscher haben sich nun mit der Frage beschäftigt, ob solche Extremwetterereignisse durch den Klimawandel noch häufiger passieren. Antworten gaben sie auf der 12. Europäischen Starksturmkonferenz in niederländischen Utrecht. Volker Mrasek berichtet.
Setzt sich der Klimawandel weiter fort, könnten Gebäudeschäden durch Hagelschlag in Europa um 25 bis über 40% zunehmen. Dieser Durchschnittswert ergibt sich aus Modellstudien an der ETH Zürich für eine globale Erwärmung von 3 Grad Celsius, also für den Fall, dass es kaum weitere Fortschritte beim Klimaschutz gibt. Entscheidend für heftigere Gewitter und Hagelstürme sei die Zunahme der Luftfeuchtigkeit in einer wärmeren Atmosphäre, erläutert der Zürcher Umweltwissenschaftler Timo Schmid.
Die Gewitterstürme, die bekommen ihre Energie eigentlich aus der Kondensation von Wasser, Wasserdampf. Das lässt Energie frei. Das führt dann zu den wirklich starken Aufwinden, die nötig sind. Das ist dann diese Hagelwachstumszone.
Bei genauerer Betrachtung der Klima- und Wettersimulationen ergibt sich allerdings ein differenzierteres Bild. In Spanien, Portugal und Frankreich scheinen Hagelgefahr und Schadenspotenzial sogar zu sinken, wenn es immer heißer wird.
Regional hat man sehr große Unterschiede. Also eben zum Beispiel in Portugal oder Frankreich hat man eine Abnahme von ungefähr 30%. In dieser Region sehen wir eine Austrocknung in den Sommermonaten, dass man weniger Bodenfeuchte und weniger Luftfeuchte in den tieferen Atmosphärenschichten hat, obwohl es wärmer ist. Die Luft hätte zwar das Potenzial, um viel Feuchte aufzunehmen, aber die Feuchte ist einfach nicht da. Und das verhindert dann wiederum die Entwicklung von intensiven Gewittern.
In Osteuropa dagegen ist zu erwarten, dass Hagelschäden durch den Klimawandel überdurchschnittlich zunehmen. Das gilt auch für Deutschland in einer simulierten 3-Grad-Welt. Hier wächst das Schadenspotenzial im günstigsten Fall um 30% und im schlimmsten sogar um 100. Hagelstürme könnten also doppelt so teuer werden wie heutzutage. Das Klimasignal in den Modellrechnungen trete deutlich hervor, sagt Valentin Gebhardt, deutscher Physiker an der ETH Zürich. Die regionalen Unsicherheiten im Langzeitausblick für Hagelschlag in Europa seien dagegen ziemlich groß.
Also der Effekt ist ein bisschen komplexer als bei anderen Sachen wie Hitzewellen oder Dürren vielleicht. Aber ich würde schon sagen, vor allem eben in Deutschland und Nordosteuropa ist die Nachricht, dass Hagel mehr wird. Es ist jetzt nicht so, dass es nächstes Jahr super viel mehr wird, aber in Tendenz schon.
Es gab bereits ähnliche Studien, die zu dem Schluss kamen, Gewitter in Europa werden größere Hagelkörner produzieren, wenn es auf eine globale Erwärmung von 3 Grad hinausläuft. Zum Beispiel in einem deutschen Forschungsprojekt, an dem Peter Grönemeyer beteiligt war, Meteorologe und Leiter des Europäischen Starksturmlabors im oberbayerischen Wessling.
Daraus ist hervorgegangen, dass diese Hagelgröße tatsächlich zunehmend wird im Laufe dieses Jahrhunderts und um 1 bis 2,5 Zentimeter wachsen wird.
Die ETH-Studie geht jetzt einen Schritt weiter. In der Schweiz ist Hagelschlag ein großes Problem. Versicherungen dort verfügen über die genauesten Protokolle zu Gebäudeschäden durch Hagelschlag unterschiedlichster Größe. Diesen Datensatz zapften die Zürcher Forscher an. So konnten sie den Durchmesser von Hagelkörnern mit den Schäden korrelieren, die sie im Allgemeinen verursachen, und beides in ihren Modellen für die 3-Grad-Welt in Europa simulieren. Für Valentin Gebhardt wird es immer wichtiger, sich gegen Hagelschäden abzusichern.
Neuere Bauteile wie Photovoltaik sind da auch betroffen. Wir hoffen, dass unsere Resultate da gelesen werden und vielleicht jemand inspirieren, sich anzupassen und etwas resistenter gegen Hagelrisiko zu werden.
Auch eine Arbeitsgruppe der Universität Bern präsentierte in Utrecht neue Ergebnisse. Versicherte Schäden durch Hagel in Europa nehmen demnach schon länger zu, und zwar um durchschnittlich 1,3% pro Jahr seit 1950. Die Entwicklung ist also längst im Gange.
Volker Mrazek über Hagelschäden. Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Das gilt für Medikamente und auch für Pestizide. Denn dass die Pflanzenschutzmittel über ihren Einsatzort hinaus, zum Beispiel in Gewässern, eine schädliche Wirkung entfalten können, ist bekannt. In der EU gibt es deshalb Prüfverfahren, um Nutzen und Schaden abzuwägen. Bislang werden die Wirkstoffe nur für einen begrenzten Zeitraum von 10 bis 15 Jahren zugelassen. Dann werden sie neu bewertet. Doch wenn es nach einem Entwurf der EU-Kommission geht, soll diese Neubewertung in Zukunft wegfallen im Zuge des Bürokratieabbaus. Doch was das bedeutet, diese unbegrenzte Zulassung für die Umwelt und auch die menschliche Gesundheit, das wollte ich von Professor Carsten Brühl wissen, Ökotoxikologe am Institut für Umweltwissenschaften an der rheinland-pfälzischen TU Kaiserslautern-Landau. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, warum eine zeitlich unbegrenzte Zulassung von Pestiziden problematisch sein könnte.
Das ist ja auch ein Entwurf, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Und da geht es schon darum, dass man sich so was noch offen hält. Aber es gibt natürlich keine Fristen mehr. Man will da irgendwie Bürokratieabbau betreiben, indem man einfach diese normalen Fristen, die im Übrigen meistens dauert das länger als die vorgegebenen Fristen, bis diese ganzen Gutachten da sind. Das Verfahren ist lang. Aber das Verfahren ermöglicht halt eigentlich auch den aktuellen Stand der Wissenschaft oder der Beobachtung mit zu berücksichtigen. Wenn ich das alles gar nicht mal hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Prozess doch schwierig ist, überhaupt noch ein Pestizid dann vom Markt zu bekommen.
Das fasst Sie ja als Wissenschaftler auch ganz direkt an, oder nicht?
Ja, natürlich. Wir arbeiten ja auch mit Pestiziden und das ist ja sowieso schon so ein Kreislauf. Ein Pestizid wird verboten, weil es gibt irgendwelche wissenschaftlichen Evidenzen, dass das Menschen oder Umwelt belastet. Dann kommt ein neues auf den Markt und dann dauert es erfahrungsgemäß eben auch wieder 5 bis 10 Jahre, bis da überhaupt sich Leute mit der Substanz beschäftigt haben, bis man da festgestellt hat, ah, die ist im Grundwasser oder die hat irgendwelche humantoxischen Auswirkungen. Und dann wird es eben in diese Regulatorik, in diese Bewertung mit eingebaut. Aber wenn ich jetzt den Prozess gar nicht mehr hätte, ich weiß auch gar nicht, was dann in der Wissenschaft überhaupt passieren würde mit dieser ganzen Betrachtung von neueren Substanzen, weil man würde ja sowieso wissen, die bleiben ewig auf dem Markt, also würde ja auch der Sinn von der Wissenschaft auch gar nicht mehr gegeben sein.
Gibt es denn jetzt schon Wirkstoffe in Pestiziden, bei denen Sie mit Ihren Erkenntnissen ohnehin schon Bedenken haben?
Ja, sehr viele. Die meisten Pestizide, und deshalb gibt es ja auch eine Regulatorik, beeinflussen so basale biologische Prozesse wie eben die Nervenleitung, die Photosynthese, dass es eben immer Auswirkungen auf andere Organismen in der Umwelt eben auch gibt. Deshalb machen wir so eine Risikobewertung in der Regulatorik. Wir testen das alles durch. Also man muss sowieso schon annehmen, es gibt diese Auswirkungen immer. Und für mich die schwierigste Sache ist eigentlich, dass die EU aktuell Einzelstoffe bewertet und das auch gar nie ändern wird. Aber draußen in der Umwelt tatsächlich ein Organismus eben mit vielen Substanzen in Kontakt kommt. Einfachstes Beispiel ist jetzt ein Regenwurm in einem Ackerboden. In der Zulassung wird angenommen, der Regenwurm, der wird exponiert mit einem Herbizid, das da ausgebracht wird am Beginn der Pflanzperiode. In Realität hat der Regenwurm aber Kontakt mit 20 verschiedenen Pestiziden und das fast das ganze Jahr über.
Das ist ein Cocktail,
und
ne?
Effekt. Ist genau dieser Mischungscocktail-Effekt und der wird auch gar nicht berücksichtigt. Deshalb ist es sowieso schwierig, ob diese ganze Regulatorik das tatsächliche Risiko abbildet. Aber ich meine, selbst wenn die mal jetzt Einzelsubstanzen hat und dann feststellt, ah, zum Beispiel die gehen ins Grundwasser und wir kriegen sie dann nicht raus, dann ist natürlich gut, wenn es dann ein Verbot überhaupt gibt. Ja, das ist zum Beispiel jetzt gerade passiert mit einem Herbizid, Flufenacet heißt es. Und dieses Herbizid, da hat man eben festgestellt, dass es womöglich Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, spezifisch auf die Entwicklung von Kindern, und dass es im Trinkwasser ankommt als Trifluoressigsäure. Trifluoressigsäure ist ein Abbauprodukt auch von den sogenannten PFAS, den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, und zu dem gehört dieses Herbizid. Also wir haben jetzt aktuell ein Herbizid mehrere Jahre in hohen Volumina auf der Ackerfläche in Deutschland verteilt und stellen jetzt fest, es kommt Trifluoressigsäure im Grundwasser und Trinkwasser an. Und das ist der Grund, warum wir es verbieten. Weil die Problematik, die da erwächst erst, das wird noch was, womit wir uns wirklich auseinandersetzen können. Ja.
Jetzt steht in diesem Entwurf der EU-Kommission, dass diese neue Herangehensweise an das Zulassungsverfahren, ich zitiere mal, in keinem Fall das hohe Schutzniveau für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt in der Europäischen Union verringern würde. Das versichert die Kommission. Kommen Sie als Wissenschaftler zu einer ähnlichen Einschätzung?
Nein, eigentlich nicht. Ja. Also ein kritischer Punkt in diesem Vorschlag war, dass man die Fristen nach dem Verbot verändert. Das ist sowieso ganz interessant, wenn ich jetzt zum Beispiel was verbiete, nehmen wir dieses Flufenacet, das wurde im Juni verboten, dann durfte das noch verkauft werden bis Jahresende und darf von den Landwirten noch das ganze nächste Jahr über angewendet werden. 1,5 Jahre. Der Sinn und Zweck war, dass man gedacht hat, naja, wenn jetzt hier der Landhandel noch ein paar Kanister im Regal hat, darf er die noch verkaufen. Was jetzt tatsächlich damit passiert ist, dass die Hersteller damit werben, jetzt ist die letzte Möglichkeit, Flufenacet zu kaufen. Also da wird jetzt à la Rudis Resterampe nochmal schnell das Mittel, das eigentlich verboten wurde, weil wir wissen, dass die menschliche Gesundheit beeinflusst wird und dass diese Abbauprodukte der PFAS im Trinkwasser landen und trotzdem erlauben wir, dass es 1,5 Jahre ausgebracht werden wird. Und der Vorschlag, der aktuelle, der da auf dem Tisch liegt, der will es sogar noch verlängern. Das kann ich dann 3 Jahre lang noch ein Mittel ausbringen, wo die wissenschaftliche Evidenz so stark ist, dass es tatsächlich zu einem Verbot kam. Man muss ja jetzt sehen, also da muss schon einiges auf dem Tisch liegen, bevor sich eine EU dazu entschließt, tatsächlich ein Produkt vom Markt zu nehmen.
Nur, dass wir mal einen gesamten Überblick bekommen, haben denn tatsächlich die Mengen in den letzten Jahren abgenommen in Deutschland, was das Ausbringen von Pestiziden auf dem Acker anbelangt? Oder hat die Menge vielleicht abgenommen, aber die Toxizität hat auf der anderen Seite zugenommen? Oder wie müssen wir uns da die Mischungsverhältnisse vorstellen?
Ja, also die Zahlen sind eigentlich relativ konstant. In Deutschland werden auf der Ackerfläche 35.000 Tonnen Aktivsubstanz ausgebracht. Jedes Jahr, die letzten 20 Jahre, da hat sich keinerlei großartige Verringerung. Bei den Anzahlen von Pestiziden, von Wirkstoffen, auch die sind relativ gleich geblieben, sind ungefähr 280, 300. Sicherlich fallen immer wieder Pestizide weg, aber es kommen ja auch neue auf den Markt. Und diese Zahlen halten sich mehr oder weniger die Waage. Also es ist so ein bisschen ein Gerücht, dass diese ach so strenge Regulierung dazu führt, dass ganz viele Mittel vom Markt weg sind und deshalb der Werkzeugkasten der Landwirte irgendwie völlig verödet.
Warum eine unbegrenzte Zulassung von Pestiziden problematisch sein könnte, darüber sprach ich mit dem Ökotoxikologen Professor Carsten Brühl. Politisch motivierte Angriffe auf Universitäten, andere Forschungseinrichtungen und ihre Mitarbeiter sind in den USA inzwischen an der Tagesordnung. In Europa wird auch diese Entwicklung mit Sorge beobachtet und nach neuen Möglichkeiten gesucht, um wissenschaftliche Daten vor politischen Übergriffen zu schützen. Datensouveränität lautet das Fachwort. Wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Kontrolle über ihre eigenen Daten behalten könnten, ohne dabei den Austausch zu gefährden, das hat Thomas Reintjes für uns recherchiert.
Von vielen wissenschaftlichen Daten wurden in den vergangenen Monaten Sicherheitskopien gemacht. Die TIB, die große technische und naturwissenschaftliche Bibliothek der Leibniz-Gemeinschaft in Hannover, hat etwa alle Preprints, also wissenschaftliche Artikel, die noch nicht von Gutachtern geprüft und offiziell publiziert wurden, von Archive heruntergeladen. Die Originalwebsite wird von der Cornell-Universität im Bundesstaat New York betrieben und umfasst nach eigenen Angaben fast 2,4 Millionen Fachartikel. Sören Auer, Leiter der TIB, sieht die Gefahr, dass die US-Regierung auch diese Universität unter Druck setzen könnte. Er will darauf vorbereitet sein,
dass wenn bestimmte Publikationen aus politischen Gründen aus solchen Repositorien entfernt werden, dass wir dann die Möglichkeit haben, die aus unserem Backarchive zumindest für die Nutzer in Europa zugänglich zu machen.
Backups vorzuhalten erhöht die Resistenz und die Verfügbarkeit von Daten. Einen Schritt weiter geht die Idee von Datensouveränität. Dazu gehört die Kontrolle über die Daten selbst, aber auch Kontrolle über die Infrastrukturen, auf denen Daten gespeichert und ausgetauscht werden. Der Chemiker Michael Geihel von der Universität Kopenhagen muss etwa Daten von Elektronenmikroskopen speichern.
Ich untersuche die Interaktionen zwischen Biomolekülen mit Elektronenmikroskopie und vor allem, da wir hier in der Abteilung für Medikamentenforschung sind, wie mögliche Wirkstoffe mit ihnen interagieren.
Terabytes an Daten würden dabei anfallen. Gespeichert werden sie auf Servern des Unirechenzentrums. Wegen der schieren Menge lassen sie sich kaum woanders hin übertragen und werden daher oft auch direkt auf den Servern ausgewertet. Die ausgewerteten Daten, möglicherweise mit Hinweisen auf neue medizinische Wirkstoffe, sind das eigentlich Wertvolle.
Es ist ein ungelöstes Problem, national und auf europäischer Ebene, wie wir all diese Daten absichern. Und zwar so, dass es uns nicht finanziell ruiniert.
Jede Kopie kostet Geld. Geihel engagiert sich im Projekt HALRIC, einem Zusammenschluss von Forschungseinrichtungen rund um die Ostsee. Gemeinsam entwickeln sie unter anderem eine Cloud-Plattform, um Daten effizient und sicher speichern und austauschen zu können. HALRIC ist nur ein Ansatz, um Forschungsdaten besser zu managen. Es gibt ein ganzes Bündel ähnlicher Projekte. In Deutschland die nationale Forschungsdateninfrastruktur, in Europa die European Open Science Cloud. Frank Köster, Direktor des Instituts für KI-Sicherheit am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, ist Fan des Projekts Gaia-X. Gaia-X ist ein Fundament, auf dem spezialisierte Dienste aufbauen, etwa Catena-X für die Automobilindustrie. Dank Gaia-X kann Köster genau definieren, wer seine Daten sehen und nutzen darf.
Immer wenn ein Zugriff passiert, wissen Sie durch wen? Und sie haben vom Prinzip vereinbart, wie die Daten genutzt werden können.
Die Daten bleiben unter seiner Kontrolle, auf der Infrastruktur des DLR. Das steht für ihn nicht im Widerspruch zu internationalem wissenschaftlichen Austausch und Zusammenarbeit.
Datensouveränität heißt ja nicht, dass sie auf ihren Datenschätzen sitzen bleiben und das niemandem bereitstellen sollen. Das heißt einfach, dass sie genau wissen, für welche Zwecke, Ziele und wem stellen sie Dinge einfach bereit. Sie sind quasi der, der lenkt und der bestimmt. Und sie können auch bestimmte Rahmenbedingungen für den Austausch einfordern in diesen Datendiensteökosystem.
So soll auch die Herkunft der Daten jederzeit klar sein. Und das, so Frank Köster, könne sogar Zusammenarbeit stimulieren. Doch er sieht Grenzen dessen, was die Technik leisten kann, um Forschungsdaten zu schützen.
Die politische Einflussnahme, die passiert, glaube ich, auf anderen Wegen, denke ich.
Druck lässt sich unabhängig von der verwendeten Infrastruktur aufbauen. Aber Infrastruktur kann womöglich die Angriffsfläche verringern. Die neuen Forschungsdatensysteme setzen vor allem auf Open-Source-Software. Das macht sie unabhängiger von kommerziellen Konzernen, die oft in den USA sitzen. Doch E-Mail-Server von Microsoft werden auch in der Wissenschaft noch lange zum Alltag gehören. Und Sören Auer von der TIB plädiert für Open-Source-Cloud-Speicher, gibt aber zu, dass er auch gerne Google Drive nutzt. Datensouveränität bleibt also eine Baustelle.
Das wird auch diskutiert in verschiedenen Gremien. Ich bin im Rat für Informationsinfrastrukturen in Deutschland. Ich denke, auch in vielen anderen Gremien ist das was, was intensiv diskutiert wird aktuell.
Vor allem plädiert Auer aber für eines: autoritäre Bestrebungen verhindern, bevor sie die Wissenschaft angreifen können.
Thomas Reinches berichtete. Und jetzt wird es Zeit für die Wissenschaftsmeldungen von und mit Lucian Haas.
Das Gehirn durchläuft im Leben 5 große Entwicklungsphasen. Das haben Forschende herausgefunden, als sie die Hirnscans von mehr als 4000 Menschen im Alter zwischen 1 und 90 Jahren untersuchten. Dabei schauten sie darauf, wie sich die Organisationsstruktur des Gehirns über die Zeit entwickelt. Demnach gibt es 5 Epochen, in denen sich verschiedene Hirnstrukturen in jeweils typischen Formen entwickeln. Die Forschenden unterscheiden zwischen einem Kindergehirn bis 9 Jahre, einem jugendlichen Gehirn bis 32 Jahre, einem erwachsenen Gehirn bis 66 Jahre, einem Gehirn im frühen Alter bis 83 und einem Gehirn im späten Alter mit über 83 Jahren. Am wenigsten verändert sich das Gehirn während der Erwachsenenphase.
Berühmtheit senkt die Lebenserwartung.
Zumindest bei Rock- und Popstars gibt es offenbar einen solchen statistischen Zusammenhang. Das zeigt eine Studie der Universität Witten-Herdecke. Die Forschenden haben Lebensdaten von mehr als 300 berühmten Sängerinnen und Sängern mit denen von weniger berühmten verglichen, die unter anderem von Alter, Geschlecht oder musikalischem Genre her ähnlich waren. Die berühmten Sängerinnen und Sänger erreichten im Durchschnitt ein Alter von 75 Jahren. Das sind fast 5 Jahre weniger als der Durchschnitt bei den weniger bekannten KollegInnen. Mögliche Ursachen könnten der höhere psychologische Druck und der ungesunde Lebenswandel sein, wenn man ständig auf Tour und der Öffentlichkeit ausgesetzt ist, so die Forschenden.
Eine japanische Studie könnte ein Teilchen der dunklen Materie nachweisen.
Tomonori Totani von der Universität Tokio hat das Zentrum der Milchstraße mit dem Weltraumteleskop Fermi beobachtet. Dabei stieß er auf einen Überschuss an Gammastrahlen. Laut Totani erlauben die Messdaten die Interpretation, dass sich bestimmte Teilchen, die in einer Theorie zur dunklen Materie postuliert werden, beim Aufeinandertreffen gegenseitig vor Ort vernichtet haben. Diese sogenannten WIMPs könnten dabei in energiereiche Gammastrahlen umgewandelt worden sein. Das von Fermi beobachtete Energiespektrum passt jedenfalls zu der Theorie. Sollten andere Forschungsgruppen die Ergebnisse bestätigen, wäre dies eine Sensation.
Jeder Mensch ist ein genetisches Mosaik.
Das zeigt eine Studie der Harvard Medical School in Boston, die auf dem Preprint-Server BioArchive veröffentlicht worden ist. Die Forschenden haben das Genom von gleich 100 verschiedenen Zellen aus dem Darm und der Lunge eines 74-jährigen Mannes vollständig sequenziert und verglichen. Dabei zeigten sich zum Teil sehr deutliche Unterschiede zwischen den Gendaten der verschiedenen Zellen. Dieser sogenannte genetische Mosaizismus ist das Ergebnis vieler im Laufe des Lebens angehäufter Mutationen.
Forscher haben einen bislang unbekannten Zyklus im Tropenwetter entdeckt.
Wie das Team des Massachusetts Institute of Technology im Fachjournal PNAS berichtet, folgen Wind, Wolken und Regen einem über die gesamten Tropen synchronisierten Muster. Wie ein gigantisches Pendel schwingt es alle 30 bis 60 Jahre zwischen verschiedenen Zuständen hin und her. Die Forschenden haben das Phänomen TWISO genannt und sprechen vom Puls der tropischen Atmosphäre. TWISO steht für Tropics-Wide Intraseasonal Oscillation. Mit dem neuen Wissen könnten mittelfristige Vorhersagen des tropischen Wetters samt tropischer Wirbelstürme genauer werden. Den TWISO-Klimazyklus entdeckt haben die Forschenden bei der Auswertung historischer Satelliten- und Wetterdaten des gesamten Tropengürtels.
Sternzeit, 26. November. Asterix, der gallische Satellit und die Himmelsangst. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. So heißt es in der Anfangssequenz der legendären Asterix-Comics. Die tapferen Gallier haben vor nichts Angst, außer dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Gut 2 Jahrtausende später ist Asterix selbst in den Himmel gestiegen. Denn heute vor 60 Jahren haben die Gallier ihren ersten Satelliten ins All geschossen, Asterix 1. Startplatz war Hammergier in der algerischen Wüste. Der Flug diente als Test der Rakete vom Typ Diamant. Alles verlief bestens. Der Satellit zieht über eine Umlaufbahn, die zwischen 500 und 1600 Kilometern hoch ist. Mit diesem Start wurden die Franzosen zur dritten Macht, die Satelliten ins All schießen konnte. Asterix 1 ist eine Kugel von etwa einem halben Meter Durchmesser. Der Satellit wiegt 42 Kilogramm, was dem Lebendgewicht des Comic-Helden recht nahe kommen dürfte. Doch irdischer und himmlischer Asterix unterscheiden sich gewaltig in ihrer Lebensdauer. Während Asterix der Gallier nahezu unsterblich scheint, hat Asterix der Satellit nach nur 2 Tagen im All die Funktion eingestellt. Er wird auf seiner hohen Bahn noch einige Jahrhunderte stumm die Erde umkreisen. Irgendwann stürzt Asterix 1 vom Himmel zurück zur Erde. Bei einer Bahnneigung von nur 34 Grad gegen den Äquator ist eines aber sicher: Den Comichelden im gallischen Dorf fällt er nicht auf den Kopf.
Mit der Sternzeit von Dirk Lorenzen und der jetzt noch kommenden Hörempfehlung neigt sich unsere Sendung dem Ende zu. Britta Fecke dankt fürs Zuhören.
Hörtipp.
Das ist der Podcast Deep Science mit Staffel 4, Die Psychonauten.
Die Psychonauten, das sind wir.
Arndt Reuning.
Und Anneke Meyer. Arndt war in seinem früheren Leben mal Chemiker und ich war mal Neurobiologin. Wir sind also wissenschaftlich vorbelastet und glauben, dass alles erklärbar sein muss. Und uns vom Gegenteil zu überzeugen, das wird ganz bestimmt nicht leicht sein.
Traum, Rausch, Ekstase. Wir wollen Menschen treffen, die ihr Bewusstsein verändern mit Hilfe von Drogen oder auch mit Hilfe von Maschinen.
die neue Staffel von Deep Science.
Folgen 1 und 2 findet ihr exklusiv ab 24. November in der Deutschlandfunk-App.
Jetzt am besten schon abonnieren, damit ihr nichts verpasst.